Ja, die Rebecca und der Benny, die letztes Jahr in der Bibelschule waren, die haben dem einen oder anderen sind sie jetzt vielleicht ein Tick voraus, denn wir möchten diesen und nächsten Sonntag uns mit einem kleinen Propheten des Alten Testaments beschäftigen. Und zwar könnt ihr euch schon mal auf der Suche des Propheten Haggai machen. Und wenn ihr den Propheten jetzt nicht gleich findet, dann ist es vielleicht ein guter Wink mit dem Zaunpfahl, euch auch bei der Bibelschule anzumelden. Ich glaube, Plätze wird es noch geben im Auto. Dann wird es vielleicht das nächste Mal besser. Haggai, ein kleiner Prophet, ganz am Ende des Alten Testaments. Und das Thema, um das es geht, möchte ich euch schon mal verraten. Es wird viel um das Thema der Prioritäten gehen. Wie gehe ich mit meinen Prioritäten um? Denn da hatten die Israeliten zur Zeit Haggais ein kleines Problem. Und das ist genau das Thema, das Problem der Prioritäten. Und wir nehmen ein paar Themen mit den Prioritäten durch. Und zwar, wir werden uns anschauen, wie man falsch über seine Prioritäten denken kann. Und wenn du falsche Prioritäten setzt in deinem Leben, dann wirst du auch merken anhand des Bibeltextes, da steckst du dann in ein gewisses Dilemma. Und das wollen wir uns auch anschauen. Wir schauen, wie Gott über Prioritäten denkt und wie die Prioritäten in deinem Leben verändert werden können. Und ich möchte jetzt lesen, ab Vers 1 bis Vers 15 komplett durch. Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtis, den Statthalter von Juda und Jeschua, den Sohn Jozadaks, den Hohepriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscher an. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr der Herrscher, achte doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscher, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über die Menschen und Vieh, und über alle Arbeit der Hände. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtis, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, den Sohn Shealtis, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, den Sohn Jozadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen überrestlichen Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscher ihres Gottes, im Angriff nahmen. Und zwar am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des König Darius. Wir haben hier viele Angaben. Wir haben hier einen König, Darius. Will ich schon mal gleich vorne wegnehmen. Es ist nicht der Darius, der uns auch im Buch Daniel begegnet. Es ist ein anderer Darius. Hier ist es Darius der Große. Und wenn wir uns mit Haggai beschäftigen, dann müssen wir uns erstmal zurechtfinden, oder? Wir müssen erstmal schauen, wer hat eigentlich da alles so gelebt? Wer hat mit ihm gewirkt? Was war da eigentlich? Und dazu sind oft Grafiken sehr hilfreich, um mit einem Blick ungefähr einschätzen zu können, in welchem Kontext geschieht das hier, von welchem Kontext redet dieser Text. Ihr seht, in der untersten Spalte, der drittletzte Name von rechts, ist der Prophet Haggai. Haggai wirkte zusammen kurz vorher, Zacharia wirkte ungefähr 2 Monate nach ihm, aber sie wirkten zusammen und haben zusammen das Volk motiviert, wieder auf die rechte Bahn gebracht, am Haus des Herrn anzufangen, weiterzumachen. Und Haggais Wirken spielt sich während Esra 4 und Esra 5 ab. Eine kurze Zusammenfassung, die Grafik könnt ihr noch ein bisschen dran lassen, was da passiert. Juda wurde als letzter Teil von Israel verschleppt. Warum? Weil sie Gott ungehorsam waren. Sie haben Gott nicht mehr gedient. Und Nebukadnezar, er verfolgte die Politik, die Völker, die er eingenommen hat, woanders anzusiedeln, um diese Völker dann besser unter Kontrolle zu haben. Ein paar Reiche oder besser gesagt ein paar Könige später kam Kyros an die Macht, ein anderer König von einem anderen Reich. Er verfolgte die genaue gegengesetzte Politik, und zwar er wollte die Völker wieder zurück in ihren Ursprung bringen, damit er seine Ruhe hat. Und wir lesen dann in Esra 1, wie Gott den Geist von Kyros erweckt, den König von Persien, und dieser hat einen Erlass befohlen. Und er sagt dann, er lässt einen Brief schreiben, der Herr, also Esra 1, Vers 2 bis 3, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er hat selbst mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Kyros kriegt den Befehl, Gott ein Haus zu bauen. Aber nicht er sollte das bauen. Und er sagt jetzt, wer es bauen soll. Wer irgend unter euch seinem Volk, also vom Volk Israel, gehört, mit dem sein Gott ist, er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Er ist Gott in Jerusalem. Und was daraus folgt, ist fast beispiellos. Es zogen 50.000 Leute, ungefähr 42.000 Juden mit Sklaven, das macht dann insgesamt 50.000, zurück in ihre Heimat, um diesen Befehl auszuführen. Und ähnlich wie sie damals aus Ägypten ausgezogen sind, wurden diese Leute mit einem unglaublichen Berg an Geschenken zurück nach Jerusalem gesandt, um den Tempel wieder aufzubauen. Und dort bauen sie dann angekommen erstmal den Altar auf, sie opfern, sie feiern ein Laubhüttenfest und legen den Grundstein für den neuen Tempel. Doch das alles ruft Widersacher auf den Plan. Sie versuchen erst es mit Vermischung, denn sie wollen erst mithelfen bei dem Tempelbau. Aber das war nicht erlaubt, denn den Tempel durfte nur das Volk Gottes bauen. Und die Juden nehmen die Hilfe nicht an, sie verwehren diese Hilfe. Was dann folgt, war Bedrohung, Verleumdung, Entmutigung durch die Widersacher. Und das Ende war, das sehen wir dann, das ist der letzte Vers von Esra 4, Vers 24. Dort lesen wir, damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf. Und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Und jetzt sind wir bei unserem Text. Jetzt sind wir hier in Haggai 1. Und wo sie begonnen haben, den Tempel zu bauen, bis Haggai 1, gehen 16 Jahre ins Land. 16 Jahre, in dem am Tempel kein Stein mehr auf den anderen gebaut wurde. Und wenn du den ersten Vers dir anschaust, dann fällt dir vielleicht beim Lesen etwas auf. Oder es fällt dir vielleicht nicht auf, denn wir haben einen historischen Text hier vor uns. Er stellt sich als ein historischer Text vor. Wir haben hier mindestens 12 historische Angaben und Tatsachen. Wir haben 6 Personen, die genannt werden. Wir haben 4 Titel, die erwähnt werden. Wir haben 2 familiäre Verbindungen, ein Ort und eine Zeitangabe. Und ganz am Ende des ersten Kapitels haben wir nochmal eine Zeitangabe und Haggai, er schreibt immer die Zeit auf, wann etwas passiert. Die Zeitangabe ist das 2. Jahr des Königs Darius am 1. Tag des 6. Monats. Das kann man sogar relativ genau sagen, wann das war. Das war der 29. August 520 vor Christus, als Haggai diese Worte aufschreibt. Aber weil wir eben hier diese historischen Angaben haben, macht der Bibeltext sich hier sehr angreifbar. Denn er macht sich überprüfbar. Wir, oder besser ein Historiker, der sich besser auskennt, kann hergehen und kann den Text auf seine Echtheit überprüfen anhand der Fakten, die hier im Text stehen. Sobald man Daten, Namen hat, könnte man die Frage stellen, ist das wirklich so passiert? War der Tempel wirklich kaputt? Gab es einen König namens Darius, der zu der und der Zeit gelebt hat? Gab es einen Hohenpriester mit diesem Namen? Wurde der Tempel wirklich wieder aufgebaut? Und das Buch, es beginnt auch nicht mit den Worten, es war einmal in einem fernen Land, sondern es beginnt mit einem festen Ort, mit echten Menschen zu einem bestimmten Datum. Das sind Tatsachen, die in der Vergangenheit passiert sind und die bis heute für uns relevant sind. Ich finde auch sonderbar, wie das Buch anfängt. Denn normalerweise in der Bibel, wenn Zeitangaben gemacht werden, dann ist eigentlich immer die Rede von dem König, der gerade in Jerusalem oder in Israel regiert hat. Ein willkürliches Beispiel, 1. Könige 15, Vers 1, dort lesen wir, im 18. Jahr des Königs Jerobeams, es war ein König von Israel, des Sohnes Nebats wurde Abia König über Juda. Das ist die normale Zeitangabe in Königen und Chroniken. Aber hier ist nicht von einem König Israels die Rede, was uns zeigt, dass Israel nicht gerade dabei ist, seine eigene Geschichte zu schreiben. Sie sind nicht gerade ihre eigenen Herren. Andere schreiben ihre Geschichte. Israel ist ein kleines, zerbrochenes, niedergedrücktes Volk. Doch wir merken auch schnell, es geht auch nicht um König Darius. Darius dient lediglich als Zeitbestimmung. Darius, er war unverkennbar, ein unglaublich großer Herrscher über ein unglaublich großes Volk und Reich. Doch als Gott spricht in Vers 2, wie stellt Gott sich vor? So spricht der Herr, der Herrscher, der König von Persien, er hatte ein unglaubliches Heer unter sich. Und die Juden, sie waren in Jerusalem nur ein kleiner Überrest, 50.000 Mann. Doch jetzt spricht Gott zu ihnen, der den Titel trägt, Herr der Herrscher. Und es ist unglaublich, wie hier in keiner Silbe die schwierigen Umstände erwähnt werden, die das Volk Gottes zum Anfang des Tempelbaus hatte. Die Entmutigung, die Verleumdung, die Schwierigkeiten, die sie hatten. Umso mehr macht Gott dem Volk seinen Unglauben deutlich, wie er sich vorstellt. Indem er sich Herr der Herrscher nennt, das ist sein göttlicher Titel, der seine Macht und seine Kraft zum Ausdruck bringt. Und das bezeichnet nicht, dass Gott irgendwo auf dieser Erde ein Herr hat, sondern es ist der Herr, der das Heer des Himmels unter sich befähigt. Und in diesen 2 Kapiteln, in 38 Versen, ist 14 Mal, es sind 14 Versen von Gott als von Gott den Herrschern die Rede. Und in Zacharia, der auch mit Haggai wirkte, der 2 Monate später nach ihm wirkte, kommt dieser Titel allein in Zacharia 53 Mal vor. Herr der Herrscher, er ist der, der die Geschichte lenkt, auch wenn die Juden gerade nichts zu sagen hatten, ist er immer noch der große Herrscher. Und dieser Gott beginnt in Vers 2 zu reden und er beschreibt erstmal den Ist-Zustand des Volkes, denn da gab es ein Problem, denn ihre Prioritäten, sie waren total durcheinander gekommen, teilweise durch die Entmutigung, die sie erlebt haben. Wir lesen, dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Und wie Gott beginnt zu sprechen, sollte uns eigentlich erstmal stutzig machen. Er sagt nicht, ihr sprecht. Oder ihr meint Folgendes, mein Volk denkt so oder so. Nein, Gott beginnt, dieses Volk sagt. Zacharia, er schreibt ab Kapitel, mein Volk. Wenn Gott über Israel schreibt, spricht Zacharia immer von mein Volk. Aber in Haggai ist immer, wenn Gott von dem Volk Israel spricht, sagt er, dieses Volk. Und da wird eine gewisse Distanz spürbar, wenn man das sieht. Dieses Volk. Und das ist eigentlich erstmal höchst seltsam. Warum? Weil dieses Volk eigentlich erstmal kein abtrünniges Volk ist. Im Gegenteil, sie waren gehorsam. Sie gehörten zu dem gehorsamen Überrest, der aus dem Exil nach Jerusalem zurückgekehrt ist. Andere blieben im Exil und haben sich dort sesshaft gemacht, haben sich's dort gut gehen lassen. Aber zu denen Gott hier spricht, sie haben sich auf den Weg gemacht. Und es gibt nicht viele Gründe für die Rückkehrer als einzig und allein ihren Glaubensgehorsam. Was sie dort vorgefunden haben, war eine zerstörte Stadt. Es war nicht viel Sicherheit dort. Es musste alles wieder aufgebaut werden. Den Gott, den Menschen, denen hier gepredigt wird, sie haben echten Glauben schon bewiesen. Aber warum diese Distanz? Weil dieses Volk sagt, jetzt ist nicht die richtige Zeit. Und vielleicht bist du heute hier und denkst, ich habe nichts gegen Gott. Ich glaube sogar an ihn. Da will ich dir sagen, dass diese Menschen vielleicht deinem Glauben meilenweit voraus sind. Dieses Volk, es kam zurück und hat ihren Glauben Tat sprechen lassen. Sie haben sich auf eine lange, beschwerliche Reise gemacht. Sie haben Mühe und Schwierigkeiten auf sich genommen. Und trotzdem nennt Gott sie nur dieses Volk. Sie war nicht gegen den Tempel, den sie hätten aufbauen sollen. Ja, er sollte wieder aufgebaut werden. Aber nur nicht jetzt. Jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Und so vergingen schon über 15 Jahre. So ging es schon 15 Jahre. Seit über 15 Jahren ist der Altar aufgebaut. Opfer werden dargebracht. Sie haben sich versammelt. Und sonst ist nichts passiert am Ort, wo Gemeinschaft mit Gott sein sollte. Der Tempel, er war ein Schutthaufen und verunehrte Gott. Dieses Volk, es hat die Prioritäten im Laufe der Zeit vertauscht. Das Problem war, sie waren weder komplett abtrünnig, noch waren sie heilig. Und wie schaut es mit dir aus? Wie schaut es mit den Gotteskindern in dieser Gemeinde aus? Denn den Tempel gibt es nicht mehr, aber wir wissen, dass wir der Tempel Gottes sind. Da ist die Sünde in deinem Leben, mit der du schon so lange lebst. Und vielleicht weiß keiner davon. Und du denkst, ach, jetzt noch nicht. Später will ich diese Sünde ablegen. Ja, ich möchte Gott mit meinem Geld ehren. Aber noch nicht jetzt. Ich muss mir vorher noch dies und das kaufen. Jesus will, dass ich kein Kind im Kleinglauben bleibe, sondern ein Vater und eine Mutter im Glauben werden. Aber jetzt noch nicht. Ich will noch nicht Verantwortung übernehmen. Vielleicht denkst du, ich muss noch mehr in der Bibel studieren. Ich muss erst die Bibelschule besuchen, um wirklich ein Zeugnis für Jesus ablegen zu können. Also, jetzt ist noch nicht die Zeit. Du hast eine Beziehung zu Gott und hast deine Prioritäten nicht richtig sortiert. Doch damit gibt sich Gott nicht zufrieden. Gott beginnt nicht hier damit, den Menschen zu danken, dass sie sich auf eine lange Reise zu ihm gemacht haben, damit sie sich auf eine lange Reise nach Jerusalem gemacht haben, um seinen Tempel wieder aufzubauen. Er nennt sie einfach nur dieses Volk. Und das zeigt etwas über Gottes Herrlichkeit. Es zeigt etwas über den Anspruch Gottes, der aus seiner Heiligkeit und aus seiner Majestät entspringt. Und das findest du in keiner Religion. In Religion musst du Regeln erfüllen. Und diese Regeln müssen einfach Teil deines Lebens sein. Aber nicht so bei Gott. Gott möchte ein heiliges Volk. Er möchte ein völlig hingegebenes Volk. Und sie haben sich Gott nicht ganz hingegeben. Und wenn das bei dir der Fall ist in deinem Leben, oder wenn das in unserer Gemeinde der Fall ist, dass wir uns Gott nicht völlig hingeben, dann ist es eine Tragödie. Weil Gott uns bereits gerettet hat, aber dein Leben, es spiegelt etwas anderes wider. Wie sehr würde es dir wehtun, wenn Gott dich ansprechen würde und sagen muss, dieser Sohn, diese Tochter, diese Gemeinde, anstatt mein Sohn, meine Gemeinde. In Versen 3 bis 4 legt Gott aber ihr Herz dann richtig offenbar, denn das war ihre Meinung. Ihre Meinung war, jetzt ist nicht die richtige Zeit, den Tempel zu bauen. Und jetzt kommen plötzlich Dinge zum Vorschein, die haben die Israeliten bei ihrem Argument ausgelassen. Die haben sie irgendwie ausgeklammert. Und es zeigt auch, wir brauchen Gott nichts vormachen. Er kennt uns. Denn während der Tempel in Trümmern liegt, sagt Gott, wohnten sie in getäfelten Häusern. Es ging nicht darum, dass sie Häuser gebaut haben. Und es geht auch nicht darum, wir haben ja einige gerade, die ihre Häuser renovieren, die Häuser am Bauen sind. Gott hat kein Problem damit. Man kann auch bauen mit der richtigen Priorität im Blick. Aber sie versuchten im Luxus zu leben und hatten keine Zeit für den Tempel gehabt, während der Tempel eine Bruchbude war. Und das zeigt, ihr Problem war nicht, dass sie keine Zeit für den Tempel hatten. Sie hatten keine Zeit, was sie hatten, war kein Zeitproblem. Was sie hatten, war ein Prioritätenproblem. Und das Problem, es liegt im Herzen. Das Problem ist der Kampf zwischen zwei Häusern. Dein Leben ist immer ein Kampf zwischen zwei Häusern. Entweder du baust an deinem Haus und lebst für deine Anliegen und investierst da drin, oder du baust am Haus Gottes, lebst für ihn und lebst für seine Anliegen. Und wo Gott nicht die Nummer eins in deinem Herzen ist, wo Gott nicht die Nummer eins in deinem Leben ist, wird automatisch etwas anders die Nummer eins. Und was wir hier sehen, ist genau das. Und das steht auch in Vers 9, da sagt er, und während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen, das war ihr Ding. Es gibt nur in deinem Leben zwei Häuser und du musst dich entscheiden, welches Haus hat in deinem Leben die Priorität? Für welches Haus lebst du? Was beeindruckend ist, dieses Volk, es war nicht faul. Hier heißt es, sie rennen. Sie rennen. Aber sie rennen für die falsche Sache. An welchem Haus baust du? Jesus sagt im Neuen Testament, wir können nicht zwei Herren dienen. Wir müssen uns entscheiden. Wenn du Gott nicht zu deiner Priorität machst, dann sagst du damit, es gibt etwas, für was sich mehr lebt zu lohnen. Da machst du aus Gott etwas Lächerliches. Und das ist Sünde. Und deswegen ist es nicht das ein Problem, wenn du jemanden umgebracht hast. Es reicht, wenn Gott nicht deine größte Freude und dein größtes Ziel im Leben ist. Und das ist ein harter Maßstab. Und viele von uns oder viele machen sich hier etwas vor. Für Gott zu leben, ja, aber nicht zu 100%. Mein Leben ist gerade so stressig, es geht nicht. Oder ich will erst dies und das genießen. Und vielleicht ist es bei dir auch so. Gott ist wichtig, aber er ist nicht die Nummer eins. Und das wird dein Leben offenbaren, für was du lebst. Und das Problem liegt einfach da in uns, dass wir viel zu oft und viel zu gern an uns selber denken und meinen, unsere Prioritäten umsetzen zu müssen. Und das ist auch menschlich gesehen irgendwie logisch. Denn wenn ich nicht an mich selber denke, wenn ich nicht für mich selber lebe, wer tut es dann? Der andere wird es nicht machen. Und natürlich musst du dich zur Priorität machen. Und wir reden in der Welt so viel über Liebe in unserer Zeit und merken gar nicht, was für eine lieblose Gesellschaft wir geworden sind. Und das ist das Dilemma der Menschheit. Und deswegen ist Veränderung notwendig. Und es muss etwas Gewaltiges passieren, dass du nicht mehr für dich selbst lebst, sondern für Gott. Und das ist das Dilemma der falschen Priorität. Und Gott zeigt uns hier wie. Du musst dazu auf Gottes Stimme hören. Und wohin führt das, wenn man für sich selbst lebt? Wohin führt das, wenn man sich für sein eigenes Lebensglück abstrampelt? Schau mal die Verse 5 bis 7 an. Dort lesen wir, so spricht der Herr der Herrscher, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und habt doch nicht genug, ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr der Herrscher, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Wenn du sagst, oder besser gesagt, wir sagen es ja nicht, wir leben es nur. Jetzt ist nicht die Zeit, Gott 100% zu geben. Dann spricht der Herr der Herrscher jetzt zu dir. Er spricht in dein Leben hinein. Und die Aufforderung Gottes ist sonderbar. Er sagt, er beginnt damit, achte doch aufmerksam auf eure Wege. Gottes Aufforderung ist, jetzt mal stehen zu bleiben und auf deinen Weg zu gucken. Du musst das mal stoppen und in dein Leben hineinschauen. Und diesen Aufruf finden wir zweimal, in Vers 5 und in Vers 7. Und Gott meint damit, lass deine Gedanken jetzt mal nicht abschweifen. Denk mal über dein Leben nach. Richte dein Herz auf deinen Weg und schau hier, wie fleißig das Volk war. Und das Volk dachte, sie hätten ihr Leben in ihrer eigenen Hand. Und sie tun es mit der gleichen Grundannahme, warum wir oft Dinge tun. Sie denken, ich bin meines Glückes Schmied. Sie säen, sie trinken, sie kleiden sich und so weiter. Und auch wir denken, wir machen und tun und wir denken, wir kommen an unser Ziel. Und wir kommen immer wieder zum Punkt, okay, wieder ein Tag geschafft, es ist wieder Feierabend, nächster Tag auf der Arbeit, wieder neue Probleme. Zu Hause erwartet uns wieder ein unerfülltes Bedürfnis und wir rackern uns ab und strampeln und merken nicht, dass wir gar nicht zum Leben kommen. Gott beschreibt hier, wie die Juden überleben, aber nicht wirklich leben. Es ist ein Rennen, ohne ans Ziel zu kommen. Es ist ein Arbeiten, ohne Genießen. Und es ist genau das, was ein Leben charakterisiert, in dem Gott nicht die oberste Priorität hat. Und es ist genau das, auch wenn du vielleicht lebst, Erfolg in deinem Leben hast, wirst du trotzdem irgendwann, spätestens am Ende deines Lebens, zu diesem Punkt kommen, zu dem der Prediger kommt: Es war alles nichtig. Es war alles umsonst, die ganze Mühe. Und wenn ich viel hatte, irgendwann haben es meine Kinder und ich kann mir nichts davon kaufen. Und Gott fordert dich hier auf, mal ehrlich in dein Leben hineinzuschauen. Und mal darüber nachzudenken, über dein Leben. Und aus diesem Nachdenken soll eine neue Priorität entstehen. Und diese Priorität soll Gott sein. In Vers 8 werden die Juden dann zum ersten Mal zum Handeln aufgerufen. Gott sagt: Geht doch auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Und dann werde ich Wohlgefallen haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Erstmal sollen sie über ihr Leben nachdenken, die richtigen Schlüsse ziehen, dass das Leben ohne Gott keinen Sinn macht, und dann sollen sie handeln. Und zu was Gott uns aufruft, ist in erster Linie das, was Matthäus 6 sagt. Matthäus 6 steht ein sehr bekannter Vers, den ihr wahrscheinlich alle auswendig könnt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dann wird euch alles das hinzugefügt werden. Dieser Vers, den Jesus dort sagt, richtet Jesus nicht an Pastoren oder an Missionare, die irgendwo im Dschungel sind, sondern Jesus sagt sie seinen Jüngern, unabhängig an dem Platz, wo Gott sie hingestellt hat. Und in diesem Vers steht in einem Kapitel, wo es viel um unsere Sorgen geht, wo es um unser Umgang mit Geld geht. Aber das Wichtige ist, in Matthäus 6, da geht es nicht nur um unser Geld, sondern das Reich Gottes soll in allen Bereichen unseres Lebens den ersten Platz haben. Nicht nur in einem, an zwei, in allen Bereichen unseres Lebens. Es geht darum, dass wir mit unserem kompletten Leben Gott ehren, wie auch Paulus in den Briefen sagt. Und schau mal in Vers 8 hinein. Was ist die Motivation, dass die Juden wieder anfangen sollen, den Tempel zu bauen? Ist es Reichtum, den Gott ihnen dort verspricht? Ist es ein Leben im Überfluss, ein Leben ohne Probleme, die sie ohne Frage hatten? Was ist die Motivation, warum du dich Gott ganz hingeben sollst und ihn zur ersten Stelle an deines Lebens machen sollst? Gott sagt hier: Ich werde Wohlgefallen, ich werde Freude daran haben und ich werde verherrlicht werden. Und lass mich dich fragen, ist das für dich Motivation und Grund genug, dein Leben zu ändern und Gott zur Nummer 1 zum Leben zu machen? Damit du nicht mehr für dich selbst lebst, sondern für Gott. Dass er Freude daran hat und verherrlicht wird. Ist das Grund genug für dich? Reicht dir das aus, um ganze Sache mit Gott zu machen? Und wir müssen in die Geschichte Israels schauen, warum das Grund genug zumindest für sie war und auch für dich sein sollte. Denn wir Menschen, wir denken oft so hoch von uns und sind davon überzeugt, was wir nicht alles verdient haben. Als es viele Völker auf dieser Erde gab, machte Gott ein kleines, erbärmliches Volk zu seinem Volk. Und wir lesen, wie Gott sich diesem Volk aus Gnade naht. Und während die ganze Welt selbstgewollt den Abgrund entgegengeht, ist Gott dabei, mit diesem kleinen Volk eine unglaubliche Rettungsgeschichte zu schreiben. Und er offenbart sich ihnen. Und dann passiert Folgendes. Dieses Volk ist in der Sklaverei in Ägypten. Und Gott schickt, ohne dass sie irgendetwas geleistet hätten. Sie hat noch nicht mal die 10 Gebote, nach denen sie hätten leben können, schickt Gott einen Retter, Mose, der sie aus der Sklaverei Ägypten befreite. Ägypten wird gerichtet, Israel wird in die Freiheit geführt. Und Gott erwählt dieses kleine Volk. Und das ist der einzige Grund, weil er Ja zu ihnen gesagt hat. Dann leben sie ein Leben ohne Gott. Sie gehen ins Exil und Gott holt sie zurück. Aus Gnade. Und sie sind wieder da. Und so ist es ihnen, muss es ihnen bewusst werden. Der einzige Grund, warum wir Gottes Volk sind, warum sie aus Ägypten befreit worden sind, warum wir aus dem Exil zurück in die Heimat gekommen sind, ist die unverdiente Gnade Gottes. Solange du hier sitzt und nicht darüber staunen kannst, dass du noch atmest, hast du Gottes Gnade noch nicht verstanden. Aber das Volk Israel, es konnte nicht ahnen, dass Gott nicht nur Ägypten wegen Israel nicht verschonte, sondern dass er später seinen eingeborenen Sohn nicht verschonte für Sünder wie dich und mich, um mich und dich zu retten. Er hat es getan. Und dieser Text richtet sich an das Volk Gottes, genauso wie ich mich heute an dich, an unsere Gemeinde richte. Der Herr, er hat alles für dich gegeben. Wie sollte er uns mit Christus nicht alles schenken, was wir brauchen? Und die einzige Motivation, die Gott uns hier gibt, ist: Ich werde mich daran erfreuen und ich werde verherrlicht werden. Und das sagt er, nachdem er seinen Sohn am Kreuz zerschlagen hat für dich und für mich. Und ich möchte dich fragen, reicht dir die Motivation, dass du ganze Sache mit Gott machst, dass du sagst, die Liebe reicht mir, die Gott offenbart hat, um mein Leben ihm ganz anzuvertrauen, um ihn zur absoluten Priorität in meinem Leben zu machen. Es reicht dir, dass du dir vornimmst, nicht mehr ein Baby im Glauben zu bleiben, sondern dass du anfängst, Bücher zu nehmen, die Bibel zu studieren, um ein Vater und eine Mutter im Glauben zu werden, damit du Gott ganz dienen kannst. Ich werde Klarheit über meine Finanzen machen, in welchem er auch sieht, dass Gott die Priorität in meinem Leben hat. Und in Vers 9 beschreibt Gott dann nochmal, wie die Rückkehrer so viel haben wollten, was sie nicht alles gemacht haben. Doch alles, was sie gemacht haben, wurde ihnen weggeblasen. Warum? Weil Gott hat die Dürre geschickt. Gott hat keinen Segen dazu gegeben. Gott hat wegen ihres Ungehorsams nach seinem Wort aus 5. Mose 28 gehandelt. Wenn das Volk gehorsam war, hat Gott es gesegnet. Und wenn es ungehorsam war, dann hat Gott es verflucht und eben den Segen nicht geschenkt. Und ab Vers 12 sehen wir dann, wie Gott die Menschen verändert hat, wie sie zu einer neuen Priorität in ihrem Leben gekommen sind. Ab Vers 12 werden uns Menschen beschrieben, die eigentlich immer noch die gleichen Menschen sind. Es waren immer noch die gleichen Personen. Doch es ist plötzlich ein ganz anderes Volk. Sie haben plötzlich eine ganz andere Gottesbeziehung als noch am Anfang. Denn ihre Prioritäten wurden wieder in die richtige Ordnung gebracht. Und es beginnt damit, dass sie Gottes Wort hören, dieses Wort verinnerlichen und diesem Wort dann Gehorsam leisten. Und wir haben es immer wieder nötig, daran zu erinnert werden, was eigentlich die Bestimmung unseres Lebens ist. Genauso wie die Rückkehrer hier. Es war nichts Neues, was ihnen Gott hier sagt. Sie wussten, dass sie den Tempel wieder aufbauen sollten. Sie wussten, dass Gott eigentlich mit ihnen ist. Das war alles nichts Neues. Aber auch wir haben es immer wieder notwendig, daran erinnert zu werden. Unser Ziel ist es, zu Gottes Ehre zu leben. Daran müssen wir immer wieder uns erinnert werden, uns erinnern gegenseitig. Wir sind erkauft, nicht für uns selbst zu leben, sondern für Gott. Und dann wirst du die größte Lebenserfüllung deines Lebens finden, denn das ist deine Schöpfungsbestimmung, für Gott zu leben. Und in unserem Text sehen wir, wie sie auf die Stimme Gottes hören und dann lesen wir, wie sie sich fürchten. Und das ist doch eigentlich sonderbar, weil eigentlich fürchtest du dich nur vor jemandem, wenn ein Kind seinem Vater ungehorsam ist, dann hat es Ehrfurcht vor dem Vater oder vor der Mutter, wenn sie mit einem strengen Blick dem Kind entgegenkommt. Aber sie hören Gottes Stimme und fürchten sich. Und die Erweckung bei ihnen ist ganz eng mit dem Gehorsam gegenüber Gottes Wort verbunden. Und ich will es nochmal betonen, wir haben nicht irgendjemanden hier vor uns. Es sind diejenigen, die vor längerer Zeit den Auftrag Gottes erfüllen wollten. Und trotzdem war ihr Leben mit der Zeit durch Schwierigkeiten, durch eine Bequemlichkeit, die sich dann in ihrem Leben eingeschlichen hat, hat sich ihr geistliches Leben abgeflacht. Aber Gottes Wort führt sie in unserem Text zu einem neuen Gehorsam und zu einer neuen Hingabe. Und das gepredigte Wort Gottes, wenn es Gottes Wort ist, dann lässt es immer Gottes Furcht in uns entfachen. Und deswegen pass auf, wie du Predigten hörst. Pass auf, dass du nicht einfach Predigten abtust nach dem Motto, ach, kenne ich schon, habe ich schon gehört, ist nichts Neues. Denn dann vertust du die Chance, in der Gottesfurcht zu wachsen. Und dieser Text, er sagt uns auch, du kannst eine Predigt hören und du kannst eine Predigt hören. Haggai, er war nicht der erste Prophet, den Gott an das Volk Israel geschickt hat. Wie viele Propheten hat Gott schon an das Volk Israel geschickt, hat ihnen gesagt, sie sollen umkehren und sie haben auf das Gotteswort gepfiffen. Ich denke aber gleichzeitig ist es eine Not in unserer Zeit, dass wir Gottes Wort vielleicht oft hören, aber nur irgendwie, um uns Wissen anzureichern, um unsere Erkenntnis zu mehren. Aber es trifft uns nicht mehr. Es trifft uns nicht mehr und wir wollen uns nicht mehr verändern lassen. Es rüttelt uns nicht mehr ab. Und somit kann es auch nicht mehr zum Gehorsam führen. In der Nachfolge mit Gott brauchen wir immer wieder ein neu getroffen werden von Gottes Wort über unseren sündigen Zustand. Und uns beschleicht in der Nachfolge immer wieder eine gewisse Gleichgültigkeit. Diese Gleichgültigkeit, sie schleicht sich automatisch in unserem Leben ein. Und wir müssen uns immer wieder klar werden, mit wem wir es hier zu tun haben. Wir haben den heiligen Gott, der sich Herr der Herrscher nennt. Er hat uns mit Christus alles geschenkt, aber eines mit niemandem teilt. Er hat uns alles geschenkt, aber eins teilt er mit niemandem und das ist seine Ehre. Dreimal wird hier in dem Vers 12 ist von Herr oder von Gott die Rede. Und hier wird deutlich, um wen es geht. Es geht um die Größe Gottes, dass wir mit unserem Leben Gott groß machen. Und es ist die Größe Gottes auf der einen Seite und die tiefe Sündenerkenntnis auf der anderen Seite, die uns zu einer tiefen Ehrfurcht vor Gott treibt. Wir kennen unseren sündigen Zustand und erkennen Gottes Heiligkeit und wir sehen, da passt eigentlich gar nichts. Da passt eigentlich gar nichts und umso mehr haben wir Ehrfurcht vor Gott und sind ihm dankbar, dass er uns mit Christus alles geschenkt hat und dass wir ihm jetzt nahen dürfen. Und schauen die Apostelgeschichte, was die junge Gemeinde dort auszeichnet und diese junge Gemeinde in der Apostelgeschichte, sie dient uns als Vorbild in vielerlei Hinsicht. Und sie wird uns als eine Gemeinde beschrieben, die eine große Gottesfurcht hatte. Und dieser Gottesfurcht wollen wir nachahmen. Und wir lesen dann, wie Gott sie aufruft und sagt, ich möchte euch segnen. Ich möchte mit euch sein. Ich bin bei euch. Und wir lesen dann die schönen Verse, wie Gott den Geist des Volkes an diesem Geist wirkt, das Volk verändert und wie sie sich dann an die Arbeit machen. Und das ist so besonders, dass Haggai sogar das Datum festhält. Und zwar am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. 24 Tage lang predigt Haggai Gottes Wort den Juden hier. Und nach 24 Tagen fangen sie tatsächlich an, gehorsam zu sein. Und das ist was Schönes, was wir hier sehen. Sie fangen tatsächlich das Bauen an. Und nächsten Sonntag möchten wir dann weiterhören, wie sie weiter in diesem Gehorsam motiviert werden, wie sie weiter von Gott motiviert werden, weiterzumachen. Und wir werden dort nächsten Sonntag eine wunderbare Perspektive hören. Wenn ihr nicht da seid, es gibt die Möglichkeit, nächsten Sonntag auch online, auch von Kroatien, Spanien, Italien, wo auch immer. Meistens gibt es überall WLAN. Ihr seid herzlich eingeladen, Gottes Wort nächsten Sonntag mitzuverfolgen. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei und wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Amen.